Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie gekommen sind. Wir freuen uns sehr auf den 100. Politik-Podcast, aber vor allen Dingen über Ihren Besuch. Finden wir ganz toll. Wir haben uns halt irgendwann, als so die 90er-Zahlen kamen und das tatsächlich auf die 100 zuging, haben wir gedacht, das kann man nicht einfach so verstreichen lassen und haben dann überlegt, wir laden ein paar Hörer mit dazu ein, hatten zunächst überlegt, machen wir es ganz klein in dem Studio da drüben. Sie können da gleich auch mal durchgehen, also scheuen Sie sich nicht. Da hinten sind unsere Studioräume und normalerweise zeichnen wir das da an einem großen Tisch auf. Und dann haben wir gedacht, nee, wir vielleicht kommen ja ein paar mehr, also da drüben hätten wir vielleicht 10 Leute reingekriegt. Und haben dann irgendwann in irgendeiner Folge mal diesen Aufruf gemacht. Ich glaube, erst einfach mal die Frage, wer hätte denn, hätte überhaupt jemand Interesse, mal herzukommen? Und dann kamen schon ganz viele Meldungen und wir haben gesehen, das könnte klappen und haben dann überlegt, wir machen das hier und haben, glaube ich, 25 oder 30 Hörerinnen und Hörer eingeladen, beziehungsweise haben gesagt, für 25 bis 30 haben wir so in einem überschaubaren Rahmen Platz und dann kamen viel, viel mehr Bewerbungen und wir haben da meinen Tisch freigeräumt und haben gelost und haben Lose gezogen und Sie sind die glücklichen Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Wir machen das so, dass wir gleich hier versuchen, mal in dieser auch für uns jetzt ganz ungewohnten Situation einen Politik-Podcast aufzuzeichnen. Das wird jetzt so sein, wie das sonst ist. Wir haben heute Morgen nach der Redaktionskonferenz, hier gibt es immer um 9.30 Uhr, da drüben in unserem großen Studio eine Redaktionskonferenz und haben gesagt, was machen wir denn heute als Podcast? Und dann ging das kurz auf Zuruf und dann hat sich die Kombination zusammengefunden, die jetzt hier steht. Ich stelle gleich alle noch vor. Und was jetzt genau passiert, wissen wir auch nicht so genau. Wir haben gesagt, so die Woche danach ist das Thema, was war jetzt los in Berlin und wie könnte das weitergehen? Das schien uns nahe zu liegen, dass man es heute macht, aber viel mehr wissen wir auch nicht. Und es ist wie eigentlich immer bei dem Podcast, man findet sich zusammen, hat irgendwie das Gefühl, jeder hier hat was erlebt und wir haben uns auch selber gar nicht ausgetauscht über das, was wir wissen, was wir gesehen haben, was wir denken über das, was passiert gerade in Berlin. Das findet jetzt statt. Eben nur ungewohnt, dass das vor Publikum stattfindet. Mal gucken. Ich wollte Ihnen, und dann haben wir uns vorgenommen, danach noch mal zu gucken, dass wir mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wir haben zwei Mikrofone und überlegen, also wir würden uns total freuen, wenn Sie Lust haben, sich mit in ein Gespräch mit uns einzuschalten. Das würden wir auch gerne aufnehmen und als sozusagen Bonustrack verpodcasten. Also wir freuen uns, wenn wir ins Gespräch kommen, wenn Sie uns was fragen wollen, aber auch wenn Sie Anmerkungen haben, das freut uns immer ganz besonders. Oder wenn Sie eine eigene Beobachtung haben, eine eigene Einschätzung zu dem, was hier in Berlin gerade stattfindet, würde uns freuen. Aber auch das Experiment, fühlen Sie sich eingeladen, fühlen Sie sich frei. Was mich besonders gefreut hat, ist, dass das ein breites Interesse ist, dass wir gesehen haben, es gab viele, die auch Reisen in Kauf genommen haben von Magdeburg. Wo sind die Magdeburger? Der Magdeburger, da aus Jena ist jemand gekommen und aus dem Rheinland sind und aus dem Rheinland sind zwei da, dort. Und die Sarah, die stelle ich gleich noch vor. Also freut uns ganz besonders, dass Sie den Weg auf sich genommen haben. Schöneberg, aus West-Berlin, aus dem Westen gekommen. Also ich stelle jetzt alle noch mal vor, die hier dazugehören. Die, die jetzt hier auf der Bühne stehen, zuletzt. Also Sie sehen, das hier ist das Korrespondentenbüro. Da sitzt ganz hinten sitzt der Theo Geers. Der ist aber nicht da. Der packt gerade seinen Koffer, weil der jetzt in, ich glaube, 2 Stunden mit dem Bundesfinanzminister, mit Olaf Scholz, nach Japan fliegt zum G20-Finanzministertreffen. Gibt es dann im übernächsten Podcast wahrscheinlich, was Theo da erlebt hat. Dann eins weiter, in der nächsten Bucht sitzt die Gudula Geuter. Wo ist die Gudula?
Da hinten.
Winkt da, unsere Expertin für alles, was rechtens ist, nicht was rechts ist. Hier sitzt und arbeitet gerade noch, sehe ich.
Bundeskanzlerin, Einigung, Flüchtlingspaket, muss ich gleich noch sagen.
Okay, also so ist das hier. Der Volker Findhammer, der arbeitet noch. Sie sehen das, der hat einen Kopfhörer auf, verfolgt eine Pressekonferenz der Bundeskanzlerin live und macht da jetzt noch einen Bericht dazu. hier, diesen Platz, da haben wir, sind wir der Barbara Schmidt-Matern auf den Leib gerückt, die hier mit steht und sich hier irgendwie den Tag lang an den Rand quetschen musste, weil hier die Bühne aufgebaut wurde. Barbara ist mit gleich dabei, beobachtet die Grünen, interessiert sich und kümmert sich besonders um Klimapolitik. Dort sitzt der Klaus Remmel, der hier steht, unser Außenpolitiker. Auch mit dabei, weil wir uns vorgenommen haben, jetzt beim Blick voraus auch besonders auf die FDP zu schauen, die er beobachtet. Dort ein zweiter sitzt der Frank Capellan, den Sie in den letzten Folgen viel gehört haben, der unser SPD-Watcher ist, der heute aber Abend auch nicht dabei sein konnte. Der grüßt herzlich, konnte das nicht einrichten. Dort sitzt Matthias von Lieben, der Urlaub hat, den Sie auch hier und da hören. Dort sitzt Christiane Habermals, die eigentlich da sein wollte und sagte, sie habe heute Morgen erfahren, dass ihre Tochter heute Abiturfeier hat um 17.30 Uhr. Dann haben wir gesagt, okay, das sind Prioritäten, die muss man setzen. Wenn man dann da nach hinten geht, dann kommt der Studiobereich. Da gibt es drei Studios, ein so ein kleines, also gehen Sie ruhig mal dann nachher, gucken Sie mal da hinten. Da gibt es so ein kleines, ein sogenanntes Autarkstudio, da kann man selber aufnehmen, wer unsere Programme hört, zum Beispiel morgens 6.40 Uhr meistens so, Deutschlandfunk, da stehen wir dann da Mutterseelen allein, ziehen Regler hoch und gehen von dort aus ins Programm. Dann gibt es eins weiter, so ein größeres Studio, da ist ein großer Tisch, da machen wir unsere Redaktionskonferenzen, da nehmen wir Podcasts auf und nehmen, kriege ich ja gerade Zeichen, nehmen dann und machen da Diskussionssendungen. Das ist sozusagen der größte Raum, den wir haben. Dann gibt es noch ein kleines Studio und dann gibt es ein Zimmer, das den Spitznamen das Kinderzimmer hat, weil dort ursprünglich mal freie Mitarbeiter saßen und es sich fand, dass dann dort die Jüngsten von uns sitzen, nämlich die Katharina Hamberger, die hier steht, CSU beobachtet, Landwirtschaftsministerin beobachtet, Panayotis Gavrilis, der dort ist, sich um Verbraucherthemen besonders kümmert. Dann die Nadine Lindner ist dort, war vorher mal in Sachsen Korrespondentin, hatte genug von der AfD, kam nach Berlin, dann kam die AfD ihr nach und sie kümmert sich wieder um die AfD unter anderem, auch um Verkehrs- und Umweltthemen, so wie die Barbara Schmidt-Matern auch, Klima und so, da gibt es Schnittstellen. So, dann haben wir das Zimmer drüben. Ne? Dann, ja, jetzt kommt die nächste Reihe. Dann, wenn man nach links geht, kommt das Landesstudio. Das Landesstudio Berlin ist assoziiert. Wir leben in einem freundschaftlichen Kooperationsverhältnis und das Landesstudio, geleitet von Claudia von Laak, die dort steht, ist eine Reportergruppe von vielen Freien und zwei festangestellten Mitarbeitern, Claudia und Sebastian Engelbrecht, die aus Berlin für unsere Programme zu allen Themen, zu allem, was sich in Berlin abspielt, Reportagen machen. Jetzt kommt eigentlich das Wichtigste, das ist die Brücke. Die Brücke ist dieser Bereich dort, ohne den hier gar nichts passiert, denn das ist sozusagen die Kommando- und Managementzentrale des Hauptstadtstudios und dort sitzt der Mann mit dem Fotoapparat, Ansgar Rossi, sonst auch Katrin Feldmann, die Urlaub hat. Und der Ansgar ist derjenige, der das hier alles organisiert hat, der hier dafür gesorgt hat, dass es was zu essen, was zu trinken gibt, der die Bühne organisiert hat und so weiter. Vielen Dank, Ansgar. Und dann haben wir unsere beiden Kollegen von der Technik, den Christian Fischer und den Xago, die, mit denen wir viele Außenproduktionen machen. Die haben einen kleinen Ü-Wagen. Wir machen mit denen im Reichstag regelmäßig Produktionen im Reichstagsgebäude. Wenn Bundestagsdebatten sind, haben wir so einen kleinen Reporterplatz, den bauen die auf. Und dann können wir aus dem Reichstagsgebäude live senden, während wichtige Debatten oder Ausschusssitzungen sind. Da sind die beiden häufig mit dabei. Da hinten müsste jetzt noch die Conny Preißel sein. Das ist eine von zwei Technikern, die ansonsten hier im Wechselbetrieb hier immer in unseren Studios sind und uns technisch unterstützen und betreuen. Dann würde ich Ihnen gerne noch vorstellen Sarah Zerback, die aus Köln zu uns gekommen ist. Das ist, wer den Deutschlandfunk regelmäßig hört, kennt sie als regelmäßige Moderatorin der Informationen am Morgen und als regelmäßige Stimme aus dem täglichen Podcast Der Tag, den die Kolleginnen und Kollegen dort machen. Da gehört Sarah mit zum Gründungsteam. Schön, dass du heute da bist. Und dann würde ich gern vorstellen Hans Heimendahl, der dort hinten steht und Leiter, Programmchef unseres Programms Deutschlandfunk Kultur ist, das wir in unserem Schöneberger Funkhaus, dem alten Rias Funkhaus in Berlin, produzieren. Und mit ihm ist auch René Agiga gekommen, der dort steht und dort für die Abteilung Hintergrund zuständig ist. Da gehören so schöne Redaktionen wie Literaturredaktion und verschiedene Dinge dazu, insbesondere ein toller Literaturredakteur. So, jetzt habe ich niemanden vergessen. Nee, ich glaube, ich habe niemanden vergessen. Dann, die beiden habe ich vorgestellt.
Dich selbst?
Ja. Ich bin Stefan Detjen. Ich bin hier der Leiter des Hauptstadtstudios und klinke mich jetzt gleich in die Diskussion ein. Ja, soweit.
Dann
machen wir einen Podcast. Das Einzige ist, es gibt jetzt nicht den Jingle, den müssen wir dann nachher dazu basteln, den können wir hier nicht einspielen.
Den singen wir auch nicht, das möchte niemand. Na dann, legen wir los, würde ich sagen. Ja, guten Tag zu Folge 100, einer ganz besonderen Folge des Politik-Podcasts. Und zwar nicht nur der Nummer wegen, sondern wir haben heute auch ein ganz besonderes Setting. Wir stehen hier nämlich heute mitten in unserem Großraumbüro und nicht in unserem Studio. Und das hat einen Grund, wir sind nämlich nicht alleine. Wir haben uns heute tatsächlich Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts eingeladen. Sie können sich auch gerne bemerkbar machen, dann hat man ja, wir versuchen hier heute eine Folge des Podcasts aufzuzeichnen und danach wird es auch noch die Möglichkeit geben, dass sich die Hörerinnen und Hörer hier beteiligen und Fragen stellen können. Und wir zeichnen die Folge auf, wir zeichnen aber auch das Gespräch hinterher auf. Das heißt, es gibt eine normale Folge und es wird eine Extended Version.
Ein Bonustrack.
Genau, den Bonustrack des Politik-Podcasts geben. Hier am Tisch, beziehungsweise an den zwei Tischen, die wir hier auf unserer Bühne aufgebaut haben, stehen mit mir
Barbara Schmidt-Matern,
Klaus Remme,
Stefan Detjen
und ich bin Katharina Hamberger. Gehen wir in medias res. Wir haben vergangenen Sonntag ganz spontan mit Stefan und Frank die Folge 99 aufgezeichnet. Das war eigentlich kein regulärer Arbeitstag, sondern da ist Andrea Nahles zurückgetreten, beziehungsweise angekündigt, dass sie zurücktreten will. Und plötzlich große Aufregung im Regierungsviertel. Jetzt ist diese Woche eine Sitzungswoche. Das Parlament hat den Betrieb wieder aufgenommen. Würdet ihr sagen, es ist immer noch Ausnahmezustand?
Also ich bin eher erstaunt gewesen in den letzten zwei Tagen, wie scheinbar normal alles wirkt. Wir haben heute Morgen schon kurz darüber gesprochen in unserer Redaktionskonferenz, dass diese Wellenbewegungen, ein aufgescheuchter Medienhaufen am Sonntag, würde ich sagen, als diese Nachrichten am Sonntagmorgen um 10 kamen, mit den ganzen weiteren Entwicklungen dann in den nächsten 48 Stunden. Und dann begann gestern die Plenarwoche im Bundestag mit der Regierungsbefragung. Und es geht um Migrations- und Flüchtlingspolitik, geht um Naturschutz und man hat vermeintlich das Gefühl, dass alles sei wie immer. Zum Beispiel gab es gestern eine Aktuelle Stunde zum Thema Klimaschutz, wo man gerade jetzt nach der Europawahl denken würde, das Thema, da geht es jetzt richtig zur Sache im Plenum. Und ich war absolut überrascht zu sehen, dass einige Reihen besetzt waren, aber es war leer, als sei nie was gewesen.
Ja, ich glaube, es waren so unterschiedliche Aggregatzustände. Also einerseits in der Tat sozusagen die Maschine, die Parlamentsmaschine fängt an zu laufen und man ist in diesem Rhythmus der Parlamentswoche, die ja sehr stark strukturiert ist, mit dem Treffen der Landesgruppen, der Fraktionen, dann Fraktionsvorstandssitzungen, Ältestenrat, Bundestag und dann geht man in die Tagesordnung rein. Also in der Tat so eine Ebene von Normalität drüber, aber dann natürlich ständig das Gefühl, man ist nochmal in eine neue Stufe von ungewöhnlichen Zeiten gekommen, wobei wir uns ja auch daran schon eigentlich fast gewöhnt haben. Also als ich nachgeschaut habe, nochmal, wann haben wir den Politik-Podcast angefangen? Am 20. Juni 2017, Bundestagswahlkampf. Und wir waren seitdem eigentlich dauernd in Ausnahmesituationen. Also Bundestagswahlkampf, Wahl, Jamaika-Verhandlungen gescheitert, Regierungsbildung, Regierungskrise. Und jetzt reden wir schon wieder über Regierungskrise.
Das ist die Frage um die Zurückweisung an der Grenze im Juli vergangenen Jahres nicht. Das war ja auch wochenlang.
Also richtige Normalität scheint es sowieso kaum mehr zu geben. Und vielleicht ist das auch sozusagen schon wieder das neue Normale, dass es alles völlig außergewöhnlich ist.
Ich hatte den Eindruck, dass es sehr viel mit der SPD zu tun hat und der Tatsache, dass wir uns, oder wie sehr wir zumindest in dieser Blase uns schon daran gewöhnt haben, dass diese Wahltage kommen und wir anschließend ein paar neue Trümmerstücke dieser Partei finden, die dann abreagiert werden, diesmal einigermaßen drastisch, indem Nahles zurücktrat. Wir alle aber ja auch wissen, dass, sagen wir mal, die Trümpfe, die eine Partei wie die SPD nach einer verlorenen Wahl aus dem Ärmel ziehen kann, durch eine Reaktion so ganz allmählich nahe Null gehen. Und das Krisenmanagement dann ja doch relativ plötzlich aufgestellt war durch eine Troika, die schwierig anzugreifen ist. Ich muss sagen, dass mich hat das Ergebnis nicht überrascht in seiner in seinem Ausmaß, weil ich erstmals, glaube ich, Leute aus dem Bekanntenkreis getroffen habe, die nicht mal mehr bereit waren, diese Partei aus Mitleid zu wählen.
Du warst nicht überrascht über den vergangenen Sonntag?
Nein. Was die Niederlage der SPD anging, ich gehörte immer zu denen...
Über die Niederlage, also über die Europawahlen.
Aber den Rücktritt von Nahles, damit hattest du nicht
gerechnet. Naja, also unser SPD-Watcher, wie er eben hieß, hatte uns Konsequenzen in Aussicht gestellt, dass Nahles im Kreuzfeuer stand auch. Ich hatte das Gefühl, dass diese Partei mit dieser Frau nicht gesunden wird. Und insofern der Zeitpunkt der Reaktion war überraschend. Ich will nur sagen, wir haben uns irgendwie, finde ich, zumindest ich habe mich daran gewöhnt, dass diese SPD danach in irgendeiner Weise eine Niederlage erklären muss, die immer drastischer ausfallen. Und insofern finde ich es jetzt ruhig, weil absehbar ist, was diese Partei angeht, die nächsten Wochen bringen.
Hey, die haben sich aber auch alle Mühe gegeben, das zunächst mal zu stabilisieren. Eben, das war ja ganz klar erkennbar, dass das wie im letzten Sommer ja übrigens auch in dieser Eskalation der in unionsinternen Krise über die Abschiebepolitik, über Maßen, dass man sozusagen vereint vor dem Abgrund schaut, reingeschaut hat und gesehen hat, da wollen wir jetzt nicht reinfallen. Insofern wirklich gesagt hat, sozusagen die SPD dann sehr schnell Troika, Verfahren, Zeit gewinnen, erstmal Situation stabilisieren.
Ich fand es aber auffällig, wie sehr man sich darum wirklich bemüht hat. Also dieses sehr starke auf die große Koalition wieder zu schauen, wie gut wir zusammenarbeiten. Es gab am Dienstag eine Pressekonferenz der Innen- und Sozialpolitiker, wo man das große Migrationspaket vorgestellt hat mit 8 Gesetzentwürfen. Und das war dann, da saß ich drinnen und dachte mir, als wäre nie etwas passiert, als würde man wunderbar zusammenarbeiten. Und es würde ganz oft betont, wie handlungsfähig man noch sei und dass man noch etwas tun kann. Und das fand ich schon wieder sehr auffällig. Aber für das, dass wir eine Partei haben, die weder einen Parteivorsitzenden hat, Parteivorsitzende, die nicht fähig ist, eine Justizministerin oder einen Justizminister zu benennen. Also da liegt ja unter der Oberfläche wahnsinnig viel. Und das war irgendwie alles sehr, ja, so man versucht jetzt wirklich möglichst viel Make-up drüber zu machen, um die Risse nicht zu sehen.
Aber das Interessante war, dass gleichzeitig zu diesem, also hier im Reichstag, glaube ich, war es, stellen die diese Einigung im Migrationspakt vor. 8 Gesetze, Riesenpaket, lange Auseinandersetzung. Wir einigen uns und wir können regieren. Und parallel dazu findet ein paar Kilometer östlich von hier in Friedrichshain, in der alten Turnhalle Friedrichshain, das Fraktionssommerfest der Grünen statt. Riesiger Auflauf, total überfüllt, alles kommt dahin, will Tuchfühlung mit der neuen Starpartei aufnehmen. Und dann gab es einen riesigen Platzregen in so einer Art Biergarten und alles drängte sich unter den vorhandenen Regenschirmen. Und wer stand zusammen? Die Unionsleute, die FDPler, die da waren, Kubicki, Teuteberg, Spahn, Klöckner von der Union und die Fraktionsspitze der Grünen. Und ich habe mir das angeschaut und gedacht, aha, Jamaika.
Du sagst in einer,
ja,
Barbara?
Ich wollte gerade sagen, das kann man jetzt natürlich daraus schließen. Auf der anderen Seite hieß es gleich, naja, dass Jan Spahn nun da ist, das ist nichts Gewöhnliches, Außergewöhnliches. Der kommt jedes Jahr zu unserem Fraktionsfest, weil er einfach seit Ewigkeiten zu dieser alten schwarz-grünen Connection gezählt wird. Ich nehme die Grünen im Moment nicht so wahr, dass sie sich so eindeutig auf Jamaika festlegen. Sie haben das auch überhaupt nicht nötig, sich auf irgendwas festzulegen, weil sie auf so einer hohen Welle segeln. Seit den Europawahlen hat man es jetzt auch amtlich, schriftlich sozusagen, nicht mehr nur in Umfragen, sondern eben auch aufgrund von Wahlergebnissen. Und die können sich im Moment sehr bequem zurücklehnen und einfach abwarten, was die anderen tun. Und wir merken ja, wie dieser Jagdinstinkt jetzt bei uns Journalisten geweckt ist, jetzt legt euch doch mal fest, wie ist das mit der Kanzlerkandidatur, ihr müsst doch jetzt einen aufstellen, sonst macht ihr euch doch selber klein und soll es denn automatisch der Mann werden, euer Shootingstar Robert Habeck, oder müsst ihr nicht eine Frau aufstellen? Und so wie ich das wahrnehme, lehnen die sich im Moment zurück und sagen, wir müssen gar nichts im Moment, die anderen müssen. Und dann reagieren wir oder gucken, wie wir uns aufstellen.
Sie haben ja auch erstmal ganz konkret ausgeschlossen, dass Sie, wenn es nicht Neuwahlen gibt, überhaupt in eine Regierung gehen würden. Also ja. Denen ist ganz klar, wo Sie stehen.
Eben, und dass Sie von der Neuwahl nur profitieren könnten.
Aber gleichzeitig kriegen wir dann aus Bremen jetzt gestern das Signal, die Grünen entscheiden sich für Rot-Rot-Grün. Und mich hat es gewundert, also meine Gesprächseindrücke hier in Berlin an verschiedenen Stellen waren, es wird hier sozusagen in der Börse, wenn es darum geht, was kommt nach der Großen Koalition, wird hier über Jamaika geredet. Und ich frage mich manchmal, was ist eigentlich aus Rot-Rot-Grün geworden und wo sind die und gibt es diejenigen, sind die noch aktiv bei den, gerade bei den Grünen, die das betrieben haben?
Naja, man probiert sich aus, aber ich finde, was im Moment gegen diese These spricht, dass man sich doch auf Jamaika ausrichtet, ist, dass man sich in der Klimaschutzpolitik völlig mit der CDU entfremdet hat. Da mögen Katrin Göring-Eckardt und Annegret Kramp-Karrenbauer noch so viele gemeinsame Interviews geben. Da liegt so vieles im Argen und das verursacht natürlich inhaltliche Probleme, wenn es darum geht, Gemeinsamkeiten zu finden. Bei den Jamaika-Sondierungen war man damals weiter, als man es im Moment ist. Und so lange meiner Meinung nach die Union da nicht mehr zu Potte kommt, was zu liefern, beispielsweise Debatte um den CO2-Preis, solange, glaube ich, nimmt die Distanzierung eher zu.
Klaus, die FDP.
Ist ja auch noch, aber über Jamaika reden müssen wir. Die Geschichte ist irgendwie nicht geschrieben worden nach diesem Montag, weil es eben so sehr um die SPD geht. Übrigens, kleine Randnotiz, die CDU konnte ja ihr Glück kaum fassen. Die sind ja in so einen Duck-and-Cover-Modus gegangen, ja, und waren froh, dass alle über die Sozi sprechen und kein Mensch mehr so richtig über Annegret Kramp-Karrenbauer sinniert. Die FDP hat eine ziemlich neue Erfahrung gemacht für die letzten Jahre. Christian Lindner hat einen Wahlkampf in den Sand gesetzt. Das ist seit Jahren nicht mehr passiert. Ich weiß überhaupt nicht, ob es ihm federführend, also als Parteivorsitzender sowieso nicht, aber auch im Landesverband verantwortlich schon einmal so gegangen ist. Es sind Wähler zu Hause geblieben, von denen er gesagt hat, dass seine Basis, die liberale Basis, zwar nicht so groß sei wie die der Grünen, aber dafür extrem zuverlässig. 1,6 Millionen im Vergleich zur Bundestagswahl sind zu Hause geblieben. Und das finde ich schon, das muss ihn eigentlich beunruhigen. Also diese Partei hat sich wiederbelebt, er hat sie wiederbelebt. Es gab eine schwache Spitzenkandidatin. Themenpolitisch würden, glaube ich, selbst jetzt im Nachhinein die Liberalen zugeben, waren sie einfach völlig auf dem falschen Boot. Klima, Umweltpolitik spielt bei den Liberalen zwar in der innerparteilichen Darstellung eine Rolle, aber wenn du die Kompetenz abrufst, dann verschwinden die vom Radar und das geben sie auch zu. Das ist etwas, da müssen sie ganz viel lernen, unter anderem von den Grünen.
Naja, vor allem finde ich, rächt sich da diese Arbeitsteilung, die sich da etabliert hat, diese One-Man-Show Christian Lindner. Da ist es natürlich für einzelne Abgeordnete, die sich inzwischen gut in die Themen eingearbeitet haben. Lukas Köhler zum Beispiel, FDP-Abgeordneter, der viel im Klimaschutz vorantreibt. Aber man nimmt ihn, glaube ich, außerhalb der Spezialistenkreise bisher kaum wahr. Weil in der großen, breiten Öffentlichkeit ist Christian Lindner weiterhin das Gesicht der FDP. Und ich habe den Eindruck, dass andere nach wie vor es wahnsinnig schwer haben, dagegen hochzukommen, anzukommen, ja. Gesichter zu entwickeln, Persönlichkeiten zu werden, die für diese Marke FDP stehen.
Ja, wobei das jetzt in anderen Landtagswahlen auch gut gegangen ist. Die Partei hat zwar Wahlkämpfe zentralisiert, das konnte sich Lindner leisten, weil er einfach eine so starke Position hat. Das war früher anders. Und solange diese Erfolge für ihn sprachen, wurde das auch nicht in Frage gestellt. Ich bin gespannt, ob die jetzige Erklärung Europawahl, Sonderstatus, Bremen, immer schwieriges Pflaster, linker Landesverband, man rechnete mit Rot-Rot-Grün. Ob das alles taugt oder ob wir jetzt im Osten sehen werden, es kommt ja jetzt keine einfache Folge von Wahlen für die FDP.
Da müssen wir doch gucken, ob sie überhaupt reinkommen.
Naja, oder? Eben. Also ja, das war 2015 so, das ist jetzt nicht sehr viel besser geworden.
Ja. Ja. Also bei der FDP habe ich mich gefragt, was diese Operation Nicola Beer, die Generalsekretärin zur Spitzenkandidatin für Europa, zur Europawahl, bedeutet hat. Manche haben gesagt, das war ein bequemer Weg, sie wegzuschieben aus der Position, weil man gewusst hat, sie ist schwach aufgestellt.
Gleichzeitig ist das eine Partei, wo man das Gefühl hat, wie groß ist auch da das Personalreservoir. Und wenn wir jetzt sehen, Lindner sendet das Signal aus, er ist bereit, wieder über Jamaika zu reden, dann steht die Partei ja auch vor der Frage, ist die in dieser kurzen Zeit jetzt bereit, ist die überhaupt in der Lage, in diese Rolle zu gehen. Mir ist ja auch noch in Erinnerung, wie man gerade von der Union während der Jamaika-Verhandlungen immer wieder gehört hat, dass man überrascht war, wie gut vorbereitet, wie kompetent die Grünen in diese Verhandlungen reingegangen sind. Und man die FDP in der Hinsicht immer als den viel schwächeren Verhandlungspartner wahrgenommen hat und immer gesagt hat, die sind einfach noch nicht so weit.
Ja, das ist so. Und wir haben damals viel und auch in der Zwischenzeit immer wieder drüber gesprochen. Ich sehe es nach wie vor so, dass bei den damaligen Jamaika-Verhandlungen eine Partei am Tisch saß, für die, wenn es schlecht gegangen wäre, das kann man ja nicht ausschließen, es ein existenzielles Risiko gewesen wäre. Das hat für keine der anderen Parteien gegolten. Und insofern, glaube ich, war da ein ganz anderes Vorsichtslevel bei der FDP, zu sagen, kann das gut gehen oder stehen wir in 2 Jahren vor einer missglückten Regierungsbeteiligung und werden dafür in die Verantwortung genommen. Sie haben einen Preis bezahlt, das stimmt. Die Umfragen sind wirklich wie in Zement gegossen bundesweit, da tut sich nicht viel. Aber Sie sind mit einer 80-Mann-Frau starken Bundestagsfraktion, glaube ich, für zweite Runde Jamaika-Verhandlungen sachpolitisch besser gerüstet als vor 2 Jahren.
Ich bin immer gespannt, ehrlich gesagt, ob die Union, weil sie sich auf die Grünen zu bewegen wird. Also das, was du gerade angesprochen hast, dass die Grünen sich ihren Preis auch verlangen werden, wenn es um eine zweite Jamaika-Runde geht. Die FDP wird vielleicht nicht in der Position sein, so viel zu verlangen, aber die Grünen werden das. Und Alexander Dobrindt hat ja überraschenderweise, also der große Grünenfresser, angedeutet jetzt im Interview mit dem Spiegel, dass man sich Jamaika doch wieder vorstellen könnte und wie gut er doch mit Anton Hofreiter verhandelt hätte. Und dann kam er gerade mit einem Gespräch mit Greta Thunberg und gab sich da plötzlich ganz, ganz klimafreundlich und als Öko. Und da bin ich gespannt, was da noch kommen wird, wie die sich inhaltlich aufstellen werden, wie weit die auf die Grünen wirklich zugehen werden.
Also ich würde gerne nochmal auf das Stichwort Landtagswahlen in Ostdeutschland zurückkommen und dann auch in Zusammenhang mit der FDP, weil mir es so geht, dass ich bei der FDP heute mehr denn je nicht weiß, wofür steht diese Partei eigentlich im Moment. Ähnliches Problem, wie es auch die SPD hat, da gibt es ja überhaupt ein paar Parallelen. Und ich finde, eine Lehre aus der Europawahl ist, diese Botschaft der Wähler kümmert euch, geht die Themen an. Das ist übrigens eine ganz andere Sachlage, als wir sie vor 2 Jahren bei der Bundestagswahl hatten. Da war vielleicht dieser große Themenkomplex Flüchtlingspolitik, löst dieses Problem. Aber jetzt haben wir eine ganze Reihe von Themen, wo Handlung erwartet wird. Und da frage ich mich so gesehen, wer hat da überhaupt jetzt bei den Landtagswahlen von den etablierten Parteien gute Chancen?
Ja, aber ich glaube, das ist sozusagen dieser Topos, kümmert euch um Themen, ist total also auch im Narrativ zugeschnitten auf die Grünen. Das ist sozusagen die Erzählung. Die Kinder gehen auf die Straße, die nächste Generation kommt, sagt, großes Problem, Klima, löst es, und die Grünen fahren den Profit ein davon. Und so, und die ganzen anderen Parteien orientieren sich um, sprechen über Klima. Der Söder sagt, wir müssen jünger und cooler werden. Und man kommt ja gar nicht nach, sich so schnell rumzudrehen, wie die sich wenden, wenn wir uns daran erinnern, wie die vor einem Jahr noch nach rechts hin eskaliert haben und jetzt auf die Jungen und coolen Grünen schauen. Aber jetzt, das ist ja in der Tat das Interessante, kommen die Wahlkämpfe im Osten. Und da wird das Klimathema dann natürlich ganz anders dekliniert, wenn du in der Lausitz Wahlkampf machen musst. Und ich glaube, dass das eine wirklich vollkommen andere Agenda da sein wird.
Ja, da war das Europawahlergebnis ja auch ein ganz anderes. Ne?
Natürlich,
also da war die AfD deutlich stärker.
Und insofern haben die Grünen da dann natürlich ein total leichtes Spiel, weil sie wirklich nicht an der Front des bröckelnden Demokratiespektrums kämpfen müssen. Die wirklich interessante Frage richtet sich an diejenigen in der SPD und bei der CDU, die jetzt in Ostdeutschland, im Osten Brandenburgs, in der Lausitz, in den Problemzonen in Sachsen an den Wochenenden die Wahlstände machen müssen und sich dort mit den AfDlern auseinandersetzen müssen.
Ich glaube, dass mittlerweile für die Grünen die Herausforderung bei den Landtagswahlen im Osten mindestens genauso groß ist wie für SPD und Union, weil die Hoffnung, der Erwartungsdruck, der inzwischen auf die Grünen ja ausgeübt wird angesichts dieser ganzen Erfolge, die sie einfahren, da droht jetzt im September zum ersten Mal ein Einbruch, nachdem wir im Grunde eine Siegeskurve dieser Partei erleben seit 1,5 Jahren, seitdem Robert Habeck und Annalena Baerbock im Amt sind, geht es nur steil bergauf. Ich erlebe nur noch Jubelparteitage.
Aber das haben wir doch gesehen in den Charts, in den Abbildungen der Wahlergebnisse. Das ist ein, also drastisch gesagt, total westdeutsches Phänomen.
Ja, deswegen sage ich ja, die Fallhöhe ist inzwischen so groß, dass natürlich auch die Grünen massiv zittern müssen.
Aber die können im Osten nichts verlieren. Die SPD und die Union können im Osten können bei diesen Wahlen total verlieren. Wenn die SPD in Brandenburg die Regierung verliert, ist es stockfinster. Wenn die Union in Sachsen hinter die AfD zurückfällt, ist es dort stockfinster. Das ist hochdramatisch, was da passiert. Und das sind die beiden Parteien, die Volksparteien, die da jetzt noch mal so krass auf dem Prüfstand stehen.
Die Erwartungshaltung ist einfach eine ganz andere an die Grünen.
Das meine ich.
Also das, aber nicht, die Erwartungshaltung ist nicht, glaube ich, dass sie da gut rausgehen, sondern die Erwartungshaltung ist, dass sie da einfach durchgehen. Aber das ist hier jetzt schon klar, dass sie nicht die Parteien sein werden, die erstmal entscheidend sein werden für Regierungen und die da nicht ganz vorne mit dabei sein werden. Also das ist, würde ich nicht so sehen. Ich glaube, dass es den Grünen nicht so sehr schaden wird, wenn sie da nicht so gut hervorgehen.
Ja, jetzt vielleicht nicht im Hinblick auf Regierungsbildung oder Regierungsbeteiligung im Osten, aber im Hinblick darauf, ob diese Erfolgswelle zu halten ist. Da hat das, glaube ich, einen ganz, ganz großen psychologischen Effekt. Und es gibt immer dieses Trauma bei den Grünen, dass man aus Stimmungen keine Stimmen machen kann. Jetzt gibt es zwar die Rückendeckung nach der Europawahl, wo es ihnen gelungen ist, aus diesen Stimmungen Stimmen zu machen. Aber das ist das, was ich sagen will. Das könnte eben ganz schnell wieder wegbröckeln bei den Landtagswahlen, wenn es da nicht so läuft, wie es jetzt die ganze Zeit im Westen gelaufen ist. Und diese Sorge vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland, die treibt die Grünen seit 1,5 Jahren auch um. Das kommt nicht erst jetzt auf den Schirm.
Aber wenn ich es nochmal auf den Bund zurückführen darf, ich finde, es spricht viel dafür, dass wir nach diesen Landtagswahlen einen ähnlichen Effekt erleben werden. Und das ist ja jetzt schon so, dass sich viele auf die SPD stürzen werden, weil die Konsequenzen dann gezogen werden müssen, weil sie auch in Aussicht gestellt worden sind und weil dann die Aufmerksamkeit nicht so sehr auf die anderen Parteien fallen wird. Du willst, schaust mich an, mein Mikrofon richten. Ist das okay, gut. Nein, Paul.
Hört nicht so schlecht.
Klaus, das Uhr wird gerichtet und das Headphone, irgendwie passt sein Ohr nicht zum Headphone oder das Headphone nicht zum Ohr.
Na?
Ich höre aber noch gut, ihr könnt reden. So, und deswegen, ich glaube, es wird sich alles auf die SPD kaprizieren. Ich glaube, das wäre mal interessant von euch zu erfahren, wie ihr die Chancen schätzt. Ich glaube, diese Regierung wird nicht weitermachen, weil die SPD aus dieser Koalition raus muss. Ich finde, vieles spricht für einen zweiten Anlauf von Jamaika. Ich glaube, sie werden unter völlig anderen Voraussetzungen geführt. Es wird eine Moderation. Mit Neuwahlen, mit einem Anlauf für Jamaika. Alle Beteiligten haben gelernt von diesen Verhandlungen. Der Druck auf die Liberalen ist riesig, so etwas nicht nochmal zu machen, zugegeben. Aber insgesamt sehe ich die Schnittmenge doch immer noch ausreichend groß, dass die sich unter einer anderen Chefmoderatorin, muss man ja sagen, zusammenraufen können.
Mhm.
Wir haben die Methodik gesehen, ja, diese Methodik, die ja jetzt auch von der FDP eben kritisiert worden ist als Prozess, Kompromisse zu machen, sehr in die Einzelheiten zu gehen, anstatt zu sagen, Leute, wir sind so unterschiedlich, wir gönnen hier jedem seine Trophäe und seinen Leuchtturm und verhandeln einfach vom Stil her anders, als es das letzte Mal der Fall war.
Ich bin gespannt, wie die Union am Ende des Jahres dasteht. Also ich glaube, man bereitet sich dort auch innerlich auf das vor, was du jetzt beschrieben hast, dass irgendwie diese große Koalition nicht bis zum Ende hält und dass die SPD irgendwann raus muss. Aber ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, wie Kramp-Karrenbauer am Ende des Jahres dasteht. Jetzt ist die Europawahl nicht so ausgegangen, wie man sich das vorgestellt hat. Die Wahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen werden vielleicht auch nicht zwingend so ausgehen, wie man das gerne hätte. Und dann steht da eine angeschlagene Parteichefin.
Und das, was Klaus am Anfang gesagt hat, gilt ja, dass sie tatsächlich im Schatten dieses SPD-Ereignisses standen. Und die Probleme, die dort unmittelbar vor der Europawahl, Stichwort Rezo-Video, die dort so ins Rampenlicht gekommen sind, dass die nicht gelöst sind, danach dann mit der Kramp-Karrenbauer.
Es gibt ja auch in der Partei genügend, die, glaube ich, versuchen werden, im Fall der Fälle sie wegzukriegen. Und dann wird es schwierig.
Sie AKK.
Ja, das ist vielleicht bei der Frage, wer wird dann Kanzlerkandidat oder Kandidatin, bei der Union auch nochmal rumpeln könnte.
Das hat sich immer einer gefunden.
Das glaube ich bei der Union eher als bei der SPD, da möchte ja niemand.
Ja, aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, zu den Ereignissen der Woche gehörte am Montag dann auch da haben wir viel drüber berichtet, da stand im Rampenlicht der Tag der Industrie. Aber parallel dazu, dann Montag und Dienstag, die Tagung der Wirtschaftsunion, eines CDU-nahen Verbandes. Und das ist nun wirklich sozusagen das Lager der Merkel-Kritik und auch der mindestens Skeptiker gegenüber Kramp-Karrenbauer mit ganz kritischen Tönen. Friedrich Merz ist da zum Vizepräsidenten dieser Vereinigung gewählt worden. Also der ist auch noch irgendwo am Spielfeldrand. Ich glaube nicht, dass der nochmal zurückkommt, aber der lauert da immer noch in der Gegend rum. Und ich glaube, auch die Wahlergebnisse im Osten, spätestens die, sind dann auch in der Union nochmal eine Gelegenheit, eine Bilanz Kramp-Karrenbauer zu ziehen.
Wir müssen vielleicht, wenn wir über Ende der GroKo sprechen, auch nochmal darüber sprechen, wie das eigentlich gehen kann. Also es ist ja nicht so einfach, dass Merkel morgen zurücktritt und sagt, wir machen jetzt Neuwahlen. Also das müsste ja einen anderen Prozess gehen. Stefan, du bist unser...
Naja, wir haben jetzt einen Zeitablauf bei der SPD, wo wir ganz klar sehen, die SPD versucht, Zeit zu gewinnen. Die SPD versucht, sich in dem Prozess im Grunde von der Basis her zu rekonstruieren. Ich glaube, das wird eine Eigendynamik kriegen. Und ich finde es auch total plausibel, dass die sagen, in Ermangelung einer charismatischen Führungsfigur, der, so wie das bei der FDP war, als die da niederlag und dann Christian Lindner daherkam, die Partei wieder aufgerichtet hat im Alleingang, so jemanden haben die im Moment nicht und deshalb setzen sie jetzt auf den Basisprozess. Das Vorbild, hört man ja oft, ist dieser Kandidatenprozess bei der Union im letzten Jahr und die SPD wird das und muss das, weil sie anders ist als die Unionsparteien, mit echten Mitspracherechten für die Basis machen. Bei der Union war das ja im Grunde ein Frontalunterricht. Die drei haben sich dahingestellt, haben vorher vereinbart, sich auf gar keinen Fall auf offener Bühne zu streiten, haben 3 Stunden lang geredet, brav Fragen beantwortet und danach hat man gesagt, wir sind wahnsinnig lebendig und diskutieren
total offen. Faszinierend, dass die SPD das als Vorbild nimmt. Ne? Die SPD, die immer mit Abstimmung und Koalitionsvertrag kokettiert hat. Also das ist wirklich...
Genau, aber es war ja ein vitalisierender Prozess. Man hat gesehen, wir, die Medien, haben fasziniert draufgeschaut, haben darüber berichtet, haben die Partei als lebendig wahrgenommen. Ich will das gar nicht so schlecht dastehen lassen, wie das war. Das war auch eindrucksvoll, wenn man da war bei diesen Veranstaltungen, wie die Leute da, tausende von Leuten in Hallen gebannt saßen und zugehört haben. Die SPD ist anders, die werden kontroverser, aktiver diskutieren. Die werden dann am Ende versuchen, das durch so ein Modell von der Doppelspitze, die verschiedenen Flügel in der Partei zu integrieren. Das wird wahnsinnig schwierig, weil sie dann natürlich nicht drum herum kommen, wie früher die Grünen, die beiden Lager der Partei miteinander zu verbinden, das dann noch mit Mann und Frau abzubilden. Alles das wird, würde ich mal sagen, ganz genau, wird Teil dieses Prozesses sein. Und am Ende dieses Prozesses, und das ist dann im Herbst, wird sich dann klären, wie auch die Mitgliedschaft zu einem Verbleib in der Großen Koalition steht. Ich glaube, das kann man im Moment noch nicht sagen. Ich würde nur sagen, in der Tat, nach wie vor würde ich sagen, wahrscheinlicher, dass das zu einem Ende führt. Aber auch da haben wir Konjunkturen gesehen im Laufe der Woche. Ich glaube, am Sonntagabend, am Montag, waren auch wir alle sicher, das geht jetzt zu Ende. Inzwischen wäre ich mir da gar nicht mehr so sicher, ob das nicht doch auch weitergeht nochmal.
Ich möchte gerne nochmal kurz auf die Themen zurückkommen, weil du vorhin gesagt hast, Stefan, das ist ein Narrativ der Grünen. Ich glaube, dass das über die Klientel und Anhängerschaft der Grünen hinausgeht. Natürlich kannst du jetzt am Beispiel Klimaschutz und auch Kohleausstieg sagen, das sind auch originär grüne Themen. Aber es gibt ja auch anderes, was ansteht. Die Debatte um die Grundsteuer, um die Grundrente, Stichwort Gerechtigkeit, was eine wichtige Rolle spielen wird bei den ostdeutschen Landtagswahlen, weil das speziell eine Wählerschaft im Osten ja ansprechen soll, dieses Projekt der SPD, eine Grundrente einzuführen, gerade für Frauen im Osten. Dann in der Außenpolitik, ein neuer Kommissionschef muss gefunden werden. Der Brexit wird mutmaßlich, 3 Fragezeichen, aber vielleicht wird er ja vollzogen im Herbst. Also wir haben so viel an Themen, was auf der Agenda steht, dass ich glaube, dass sich auch daran bemessen wird, wie sich das alles zurechtruckelt und vielleicht nicht allein nur an strategischen Überlegungen, machen wir jetzt in der SPD eine Doppelspitze oder wann halten wir unseren Parteitag ab oder berufen wir einen Sonderparteitag ein. Das ist für mich eine sehr, sehr Berlin-orientierte Sichtweise. Aber ich glaube, dass es inzwischen auch wieder mehr als noch vor 2 Jahren, als es sehr monothematisch nur um Flüchtlingspolitik geht, um einen ganzen Strauß an Themen jetzt wieder geht für Wähler.
Ja, und ich würde dagegen halten, dass das sozusagen die Wiederbelebung der großen Themen, dass das eine ausgesprochen optimistische Sichtweise ist. Und ich das skeptischer sehen würde, wenn ich jetzt auch in der Woche, also ich besonders versucht, mit ostdeutschen Politikern zu sprechen. Morgen früh haben wir hier den Ingo Senftleben, den brandenburgischen CDU-Landesvorsitzenden, als den nächsten, einer der entscheidenden Wahlkämpfer zum Interview der Woche. Und ich habe den Eindruck, letztlich gehen die anders in diesen Wahlkampf. Da geht es ganz viel um Wahrnehmung, da geht es ganz viel um darum, wie kriegt man Leute, die aus dem politischen Prozess sich verabschieden, überhaupt noch anzusprechen. Da geht es um Gesprächsformate, Bürgerdialoge, Rathausgespräche, Townhall-Meetings, irgendwie überhaupt noch an die Leute rankommen, bevor man da eine klare Agenda von Themen hat. Und ich fürchte, dass wir nach der Landtagswahl Politik-Podcasts machen, wo wir uns nochmal über die tiefe Kluft in Deutschland und über eine Situation unterhalten, wo wir sehen, da sind Teile der Bevölkerung ausgestiegen aus dem politischen Dialog, so wie wir ihn hier führen.
Gleichzeitig gibt es ja Themen, die abgeräumt werden müssen. Also das dürfen wir ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Also die Grundsteuer ist zeitlich bis Ende des Jahres vom Verfassungsgericht begrenzt.
Klimaschutzgesetz auch.
Was kommen? Klimaschutzgesetz muss kommen. Grundrente muss nicht kommen. Glaube ich, wird man aber, also ist jetzt quasi nicht vorgegeben von irgendeiner anderen Instanz, aber ich denke trotzdem, dass man das nochmal versuchen wird. Also das ist ja nicht nur ein SPD-Projekt, sondern das ist ja eben auch ein Unionsprojekt. Aber ich glaube, es gibt eben Dinge, die man abarbeiten muss und das wird man noch versuchen.
Wir erleben eine riesengroße Politisierung im Moment und das würde ich nicht nur am Klima und den Fridays for Future festmachen, wenn ich mir angucke, welche Debatte, Riesendebatte Kevin Kühnert ausgelöst hat über diesen Parteienstreit hier hinweg. Dann glaube ich, dass es, ich bin jetzt noch nicht im ostdeutschen Wahlkampf unterwegs gewesen, aber meine Frage an dich wäre, wenn du das beschreibst, die Leute überhaupt zu motivieren, zu Townhall Meetings und so zu kommen. Beziehst du das auf ganz Deutschland oder speziell auf Ostdeutschland?
Nein, das ist einfach eine Beobachtung aus Gesprächen mit Politikern, die da Wahlkampf machen müssen, dass ich das Gefühl habe, da geht es, die haben eine andere Agenda. Die haben, stehen eben vor dem Problem, Menschen überhaupt irgendwie erreichen zu müssen. Das ist meine Wahrnehmung. Aber vielleicht zum Schluss tatsächlich nochmal die Gretchenfrage, die kann man jetzt im Grunde in jedem Podcast stellen und dann die Konjunkturbarometer, die Hitzethermometer aufzeichnen.
Auch vielleicht.
Wie lange geht es noch und sehen wir Neuwahlen? Wie ist es der Stand am Ende der Woche bei euch?
Am Ende der Woche?
Also jetzt am Ende dieser Woche.
Wir wissen nicht, was morgen noch
passiert. Also ich glaube, dass wir nicht bis 2021 diese große Koalition haben werden. Ich würde aber nicht zwingend auf Neuwahlen tippen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es, je näher es Richtung 2021 geht, die Union auch mit einer Minderheitsregierung liebäugeln würde. Das wäre mein Tipp, aber man weiß ja nie, wie es ausgeht. Also war ja Magala ja auch falsch.
Also ich mag mich ehrlich gesagt nicht auf so eine Spekulation festlegen, wann oder ob es Neuwahlen gibt. Aber die These mit der Minderheitsregierung, die würde ich in Zweifel ziehen, weil eh schon alles so fragil ist und so um Themen und Absprachen gerungen wird, wenn das auch noch im Rahmen einer Minderheitsregierung mit jeweils wechselnden Mehrheiten geschehen soll. Ich habe das ein paar Jahre lang in Nordrhein-Westfalen beobachtet. Das ist so hochkomplex und da geht es so viel um Psychologie auch in den Absprachen, dass ich mir das im Moment, anders als vor 2 Jahren, auf Bundesebene nicht vorstellen kann.
Aber es hängt auch vom Bundespräsidenten ab.
Ich glaube das auch nicht. Ich glaube, wir werden Neuwahlen bekommen, auch. Und damit beneide ich keinen Landespolitiker, egal wo der Wahlkampf stattfindet. Deswegen, weil wir hier jetzt einen quälenden, wie soll ich mal sagen, 2-Ebenen-Wahlkampf sehen werden. Wir werden die Wahlkämpfe, die offiziellen, in den Bundesländern sehen, in denen Entscheidungen anstehen. Und darüber schwebt gleichzeitig immer und trotz der Tatsache, dass es möglicherweise so ist, dass da mal gemeinsame Projekte waren, inzwischen ein latenter Bundestagswahlkampf, der nicht ausgesprochen werden darf, wo trotzdem Positionen geschärft werden. Das sind keine guten Voraussetzungen. Und ich glaube nicht, dass das Resultat am Ende des Jahres dann sein wird, oh, wir versuchen es mal mit wechselnden Mehrheiten, das wird schon irgendwie klappen, sondern dann wird der Druck, wir brauchen jetzt endlich in diesem Land eine Regierung, die regieren will und regieren kann, zu stark sein wird.
Dann schauen wir mal, wie es tatsächlich ausgeht.
Stefan, du hast noch nicht gesagt.
Stimmt, Stefan hat noch
nicht gesagt. Ach so. Ja. Also ich sag in solchen Situationen inzwischen mir am liebsten, ich trau mir überhaupt keine Prognosen
aber
mehr zu.
Aber uns erst dazu.
ich hol's mir von woanders, weil wir so, also ich erinnere mich, wie wir am Brexit-Morgen ich hier im Studio saß, wie wir also es ist wirklich so viel Ungewöhnliches passiert. Insofern, alles ist möglich, aber trotzdem, ich lege mich auch fest, ich würde sagen, Anfang im Frühjahr nächsten Jahres haben wir Neuwahlen.
Vielleicht sollten wir nochmal so eine Wette, studiointerne Wette abschließen.
Und machen wir mit unseren Zuschauern.
Genau. Ganz genau. Dann sagen wir Dankeschön fürs Zuhören an diejenigen, die heute nicht hier sein können, hier bei unserem Studio und die sich jetzt gleich nicht an uns wenden können, die können uns eine Mail schreiben, politikpodcast@deutschlandfunk.de und wir sagen erstmal Tschüss und jetzt gehen wir in die Extended Version.
Tschüss.